Samen, die aufgehen. Und manche gehen nicht auf. Ein bisschen hängt es auch mit der Predigt zusammen, mit dem Thema Wachstum. Gemeinde, die wächst. Wer die Sonntagsgedanken gelesen hat, der kennt auch schon so ein Stück den Inhalt der Predigt. Darum geht es heute. Ist ja schon erstaunlich, seit über 2000 Jahren wird von der Auferstehung Jesu gesprochen und gepredigt. Und in manchen Zeiten ist es richtig gewachsen, auch das Christentum hat sich verbreitet. Und zum einen dadurch, dass es tatsächlich gepredigt worden ist, zu anderen Zeiten mehr unrühmlich durch Christianisierung. Das war so die Zeit, dann so benannt hat, und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel eins. Hat es gegeben. Hört man nicht gerne, aber auch das gehört zu uns. Heute leben wir in einer Zeit in Deutschland, in der die christlichen Kirchen sagen, uns gehen immer mehr Mitglieder verloren und auch unser baptistischer Bund schrumpft. Obwohl immer noch Menschen zum Glauben kommen. Schaut man in die Apostelgeschichte hinein und gerade in die Anfangskapitel, zeichnet sich dort ein ganz anderes Bild. Und ein erstaunliches Bild. Es gibt dort deutliche Stellen von Wachstum. Kurz nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, Kapitel 2, Vers 38, 3000 Seelen werden hinzugetan. Apostelgeschichte 4, 4, die Zahl der Gläubigen wächst auf 5000 Männer, über 5000 Männer. Jetzt kann man sich fragen, waren das jetzt 2000, die dazugekommen sind oder nochmal 5000? Weiß man nicht genau. Apostelgeschichte 5, 14, Scharen von Männern und Frauen kommen zum Glauben. Apostelgeschichte 11, 24, eine zahlreiche Menge wurde hinzugetan. Was war der Unterschied? Manche sagen, naja, das war die Anfangszeit des Christentums. Da ist es halt so gewesen. Das hängt, glaube ich, ein bisschen von unserem Verständnis von der Bibel ab, wie wir solche Stellen beurteilen. Ich gehe davon aus, dass dieses Buch tatsächlich vom Heiligen Geist inspiriert ist. Obwohl ich keine Nicht-Verbal-Inspiration voraussetze, die glaube ich nicht. Also so, Gott hat wortwörtlich alles diktiert und wie in einer gewissen Trance schreiben die Einzelnen das bloß noch nieder. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass es tatsächlich einfach Geschichte gibt, die in diesem Buch steht, aber trotzdem, dass Gottes Geist sie wollte, dass wir sie wahrnehmen. Also Gottes Geist ist damit am Werk, trotz allem Menschlichen, trotz aller Geschichte. Und das klassische Beispiel für mich ist immer die Weihnachtsgeschichte, wo ich Gottes Geist wirken sehe und den Menschen auch. Wenn Kaiser Augustus so ein blödes Gebot herausgibt, dass alle Welt sich schätzen lassen muss und Josef und Maria müssen von Nazareth, wo sie zu Hause sind und die Wiege des Kindes schon steht, nach Bethlehem gehen. Warum? Damit Jesus in Bethlehem geboren wird, so wie es verheißen ist. Genau so ist es gewollt. Und für mich ist das so ein typisches Beispiel, die Menschen machen Gesetze und Gebote und Gott vollendet seine Heilsgeschichte. Gottes Geist wirkt. Genauso sehe ich das und empfinde auch diese Worte der Apostelgeschichte als Wegweisung, als Grundlage, wie wächst Gemeinde. Und es ist gut, es zu beherzigen. Ein Pfarrer hat mal sinngemäß gesagt, weißt du, du kannst den Laden problemlos vollkriegen. Du musst bloß die passenden Events anbieten. Und dann hast du jeden Sonntag eine volle Kirche. Aber keiner hat wirklich das nachhaltige Evangelium gehört. Also du kannst mit Management, mit Events ein volles Haus haben. Aber was bleibt von Glauben übrig? Und das sind die Fragen, die jetzt gilt zu beachten und anzuschauen. Und hier in der Apostelgeschichte 2 Und mit einem Seitenblick ein bisschen in die anderen Kapitel hinein sehen wir eigentlich immer ein gleiches System, in dem wie Gemeinde wächst. Und sie beginnt immer damit, dass in irgendeiner Art und Weise Heiliger Geist sichtbar wird bei Menschen und andere darauf aufmerksam werden. Dieser Heilige Geist erfüllt die Jünger, und bevor dieser Heilige Geist nicht sie erfüllt, dürfen sie nichts machen, sagt Jesus extra: Lasst es, tut nichts, wartet, bis dieser Heilige Geist euch erfüllt, bis ihr diese Kraft des Geistes empfangen habt, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und genau das machen sie. Sie tun nichts erstmal. Obwohl Jesus doch gesagt hat, geht und alle Welt soll gläubig werden. Ich weiß nicht, ob wir nicht auch öfter mehr so geartet werden. Jesus hat doch gesagt, geht raus, also gehen wir, machen wir mal. Nee, wartet, bis dieser Geist da ist. Und das tun sie, und dann erfüllt der Geist sie. Und es wird beschrieben, ihr kennt das noch von letzten Sonntag wahrscheinlich her, als der Bericht gelesen worden ist, dann laufen alle an diesen Ort zusammen. Was passiert? Heiliger Geist wird sichtbar und die Menschen sind neugierig. Damals so, und ich bin sicher, das ist heute auch so. Da, wo Geist Gottes sichtbar wird, wo Heiliger Geist sichtbar wird, da werden Menschen neugierig. Und es ist wie damals, es steht in der Apostelgeschichte 2, die kommen und erleben was. Ein Sprachwunder, sie hören, sie reden von den großen Taten Gottes. Und das ist schon mal ein Marker. Gottes große Taten werden verkündigt. Und sie wundern sich, wie ist denn, also was passiert denn da, was ist da möglich? Wieso tut ihr das? Und die einen, die sind interessiert. Wir wollen gern wissen, was hier passiert ist. Und die anderen machen das lächerlich und sagen, ach, lasse doch. Und ich kann aus meiner Zeit, als ich Jesus kennengelernt habe, genau die gleichen Dinge beschreiben. Und ich bin sicher, wenn wir durchgehen und andere Menschen fragen, dass Ähnliches sie beschreiben werden. Als ich Jesus kennengelernt habe, haben die einen gesagt, sag mal, was ist mit dir los? Du strahlst auf einmal wie ein Honigkuchen und deine ganze Haltung hat sich verändert. Und ich konnte ihnen sagen, ich habe Jesus kennengelernt. Und die einen waren interessiert und die anderen haben gesagt, wird schon wieder vergehen. Wird schon wieder rumgehen. Also die einen sind interessiert, die anderen machen es lächerlich oder wollen nichts davon wissen. Wie es auch Apostelgeschichte 2, beiden, auch den Lächerlichen, die es lächerlich machen, wird das Evangelium verkündigt. Petrus stellt sich hin und fängt an zu erklären, was ist passiert. Ich habe die Kraft, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Kraft, die verheißen ist, und Jesus hat sie uns gegeben, hat gesagt, der Heilige Geist wird ausgegossen. Denn, hä, Heiliger Geist, was ist denn das? Und dann erklärt er das von der Bibel, ja? Und ich bin sicher, wenn wir das erklären, werden wir das aus unserem Leben erklären und zu sagen, ja, steht doch in der Bibel geschrieben. Heiliger Geist. Der wird verkündigt. Und dann redet Petrus von Jesus. Und spätestens jetzt wird es unangenehm. Also, ich habe das so ein bisschen schon vorweg beschrieben, wie gesagt, in den Sonntagsgedanken, das ist keine nette Predigt. Das ist keine Streichelpredigt, die dann gehalten wird. Sondern Petrus sagt, Apostelgeschichte 2, ab Vers 22, Jesus, den Nazaräer, ein Mann, der von Gott gegenüber erwiesen worden ist durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott mitten unter euch tat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach dem Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand der Gottlosen ans Kreuz geschlagen und ihr habt ihn umgebracht. keine gute Public Relation. Also wenn man Leute verärgern will, dann sagt man ihnen sowas. Ja? Bist ein Mörder. Was mich fasziniert an der Stelle, ist einfach die Ehrlichkeit und Wahrheit, mit der Petrus hier vorgeht. Einfach nur versucht nicht irgendwie nett zu gewinnen. Er sagt, passt mal auf, ihr kennt doch Jesus. Und ihr wisst, was passiert ist. Wisst ihr, warum er gestorben ist? Es hängt mit euch zusammen, mit eurem Leben. So würde ich heute sagen, es hängt mit dir und deinem Leben zusammen. Jesus ist gestorben letztendlich, weil wir sterben würden und den Tod verdient haben, weil wir auf einem ganz falschen Weg sind in dieser Welt. Nicht mit Gott verbunden, sondern wir Menschen bringen Tod und Verderben in diese Welt. Immer wieder. Schau die Weltgeschichte an, schau, was heute passiert in dieser Welt. Es fängt im Kleinen an und hört im Großen auf. Und Jesus ist deswegen gestorben. Weil wir so sind, wie wir sind. Und damals haben die Leute ihn auch ausgepeitscht. Pilatus wollte ihn retten, gesagt, schaut euch diesen Menschen an. Sie haben trotzdem geschrien, bringt ihn ans Kreuz. Wir erkennen oft nicht das Gute, das Gott tun will und rennen ins Verderben und bringen Verderben in diese Welt. Aber will ich nicht und kann ich doch nichts dafür und bin halt hier geboren. Ja, bist du. Aber mit kann ich nichts dafür, funktioniert nicht. Mal ehrlich, wie schaut es in deinem Leben aus? Und dann kommt man ins Gespräch. Ich persönlich würde an der Stelle immer erzählen, was mir passiert ist, als ich Jesus begegnet bin. Dass ich gewusst habe, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. So gut, wie ich leben will, kann ich gar nicht leben. Und das ist eins der Dinge, die hier gesagt werden. Gemeinde wächst dadurch, dass Heiliger Geist sichtbar geworden ist. Ja? Dynamis, Kraft Gottes. Heiliger Geist. Ruach Elohim. Und dann kommt die Verkündigung Jesu als Auferstandener. Hey, dieser Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, ist gestorben und auferstanden. Und ich habe das erlebt. Er ist gestorben und auferstanden. Und dann gebe ich Zeugnis davon. Kerygmatische Verkündigung und dann Zeugnis. Martyria. Nette. Zeugnis geben von dem, was Jesus getan hat für mich. Jesus gestorben und auferstanden. Ich habe den erlebt. Heiligen Geist empfangen von dem Jesus, der auferstanden ist. Gott hat ihn gesetzt. Und er ist gestorben für mich und durch seine Auferstehung. Zeugnis, Martyria. Und zwar in aller Ehrlichkeit. Die Predigt heute oder heutzutage ist oft anders gelagert. Sie ist gelagert mit dem, was auch zu uns gehört als Christen. Gutes tun, Almosen geben, soziales Engagement. Ja, gehört zur Kirche, gehört zur Gemeinde, keine Frage. Aber das ist nicht der Grund, warum wir das alles tun. Ja, man sagt eigentlich, na, das ist doch schon Grund genug. Die Christen sind doch da ganz gut drauf. Nein, das ist es nicht. Wir sind nicht gut, weil wir so gut sind, ganz ehrlich. Wir sind nicht gut, weil wir so gut sind. Wir sind gut, weil Gott gut zu uns ist. Das ist der Punkt. Und das ist die Verkündigung, die wir haben. Aber wir versuchen oft, und Kirche versucht auch, gewünschte und in Anspruch genommene Sozialengagement zu sagen, das macht ihr doch so gut, als Christen seid ihr ganz gut, da können wir zu euren Vereinen beitreten. Den Menschen Gutes tun. Das ist gut, ich will es nicht schlecht machen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir Christen sind. Und das Zweite, was dann oft damit verbunden ist, ist, Wir verkünden einen lieben Gott. Und das ist auch richtig. Johannes 3,16 habe ich all meinen biblischen Unterrichtsschülern eingebläut. Sogar meine Tochter hat es im Zeugnis mal gesagt, bei ihrer Taufe. Johannes 3,16, ich weiß es wahrscheinlich, weil Papa mir es dauernd gesagt hat und immer drauf bestanden hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Aber die Liebe Gottes ist nicht alles. Gott ist nicht nur Liebe. Gott ist nicht nur Liebe. Und das, was verkündigt wird, ist heute hauptsächlich immer wieder, Gott ist so lieb. Aber wir vergessen, und das ist auch in unserer Kultur schwierig, dass Liebe nicht ist, ich bin okay, du bist okay, ist schon alles okay, was du machst. Und wie es auch läuft, ich habe dich trotzdem lieb. Es wird nicht mehr gesagt, dass Liebe die Zerstörung anderer Menschen nicht duldet. Also wenn mein Kind mit dem Messer auf jemand anderen losrennt, dann werde ich einschreiten. Und dann werde ich nicht streicheln und sagen, ach, ist schon okay, dass du das gemacht hast. Sondern dann werde ich einschreiten und deutlich sagen, geht gar nicht. Kannst du nicht machen. Je nach Alter, so dass es versteht, natürlich. Jahren wird unter Umständen nicht reflektiert haben, was es da macht. Aber ein Älteres wird es tun. Aber trotzdem muss ich mit 2-3 Jahren einschreiten und sagen, darfst du nicht. Und dass ich Grenzen setze und sage, das geht nicht, ist Liebe. Liebe kennt auch Grenzen. Nämlich zum Schutz des eigenen Lebens und zum Schutz des Lebens anderer. Aber wir verkünden heute einen Gott, der alles duldet, der alle liebt und nehmen dann das Bibelwort, die Liebe deckt der Menge Sünden zu, was ein wahres Wort ist. Aber Sünde bleibt Sünde. Nämlich, dass Menschen an Gott vorbeileben, dass sie das Gute, was er ihnen schenken will, missachten, dass sie ihn ablehnen, dass sie ihn verachten, dass er ihnen völlig wurscht ist. Und Wolfram Kopfermann hat mal im Grundkurs des Glaubens gesagt, am Ende kommen dann die Menschen und sagen, oh Gott, was willst du überhaupt von mir? Ich habe dir doch nie was getan. Ich war nie gegen dich. Und genau das ist das Problem. Ihr Goldfisch zu Hause war ihnen wichtiger als Gott. In der Apostelgeschichte wird gelehrt und gezeigt, dass mit großer Ehrlichkeit von Jesus die Rede ist und Gott verheißen, als Retter der Menschen, der für unsere Missachtung Gottes gestorben ist. Und der das getan hat und Petrus weiß, was er verspricht. Er hat selber Jesus verleugnet. Er weiß es ganz genau. Aber durch diese Wirkung des Heiligen Geistes, diese veränderten Menschen, ist da eine Kraft. Und sie sagen, ja, diese Kraft hat uns verändert. Und es kommt daher, dass wir an Jesus Christus glauben. Er ist für mich, für uns gestorben. Er ist unser Retter. Und nein, wir haben nicht alles richtig gemacht. Und der nächste Schritt, der dann beschrieben wird, ist im Zusammenhang, dass Petrus sagt, tut Buße. Kehrt um. Kehrt um von eurem Weg und erkennt Jesus an. Schlagt einen neuen Lebensweg an. Metanoia. Und dann gibt's die Menschen, denen es durchs Herz geht, die das hören. Und sie kehren um. Die Saat geht auf. Und Petrus sagt ihnen, und jetzt macht es fest. Nicht nur versucht es, sondern das muss fest in eurem Leben sein. Das ist nicht ein Gedanke, den man trifft. Das ist ein Lebensweg. Und ein Lebensweg, den ich schlage und der für mich wichtig ist, das sind immer markante Punkte des Lebens. Markante Punkte unseres Lebens haben immer einen sehr offiziellen Charakter. Die haben immer einen Charakter, an dem man was festmachen kann. Das sind Punkte, die zeigen sich. Ja? Du hast die Schule vollendet und kommst aus der Schule und wirst aus der Schule entlassen. Das ist ein markanter Lebensweg. Du hast einen Beruf gelernt, du kriegst dein Zeugnis, dass du diesen Beruf erlernt hast. An allen wichtigen Stellen des Lebens haben wir Punkte, an denen wir Dinge festmachen und an denen wir festgemacht werden können. Mein Gesellenbrief ist nichts mehr wert als Elektriker. Ja, das war 2019, okay, ich habe 6 Jahre gearbeitet, aber trotzdem, der ist jetzt nichts mehr wert. Ich habe ihn immer noch. Und ich würde keinen vorlegen und sagen, hier habe ich meine Ausbildung gemacht, tatsächlich. Okay, lass mich mal überlegen. 79, jetzt da. 79. 79. Stimmt, danke. 1979 war es. Also ich habe einen markanten Punkt, auf den ich zurückgreifen kann. Und der markante Punkt der Bekehrung ist der, dass ich Jesus Christus als Herrn in meinem Leben annehme und es sichtbar mache. Und es ist Taufe. Im Neuen Testament ist es Taufe. Ganz eindeutig. Ich gehöre zu Jesus Christus. Und mein Leben gehört ihm. Ich unterstelle mich ihm völlig. Und ab jetzt ist es ein neues Leben. Und da sind wir inzwischen als Baptisten oft zu langsam mit Taufe. Aber es hat seinen Grund, weil die Leute damals, die wussten viel eher, was es heißt, Gott zu folgen. Die hatten noch ein viel stärkeres Gottesverständnis, als wir heute haben. Heute muss ich Leuten erstmal erklären, was Taufe bedeutet und dass sie damit ihr Leben völlig Jesus Christus hingeben. Und besonders Gemeindekinder brauchen das oft, dass man ihnen nochmal sehr deutlich sagt, was das bedeutet, wenn sie sich taufen lassen. Und dass sie jetzt Jesus gehören und dass ihr Leben bitte im Ganzen für sie deutlich wird. Und Jesus stellt sich zu ihnen. Taufe, und das ist laut Apostel. Ich bin sicher, dass die Sünden am Kreuz vergeben worden sind, in dem Moment, wo jemand betet und sagt, mein Leben soll dir gehören. Ich bin ganz sicher, dass er in den Himmel kommt, auch wenn er nicht getauft ist. Das glaube ich. Aber ich weiß, dass jeder, der Christus nachfolgen will, zur Vergebung der Sünden dieses Zeichen unbedingt braucht. Wir Menschen brauchen Zeichen. Wir Menschen müssen Dinge festmachen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Und die Taufe ist diese Entscheidung. Ich mache das jetzt wirklich fest. Ich erlebe das an meinem ganzen Körper. Es ist ein Zeichen in dieser Welt und ein Zeichen in der geistlichen Welt, dass ich das festmache. Und nach diesem Festmachen geht es hier weiter. Sie blieben in der Gemeinschaft, sie blieben in der Lehre der Apostel, sie blieben im Brotbrechen. Werden wir heute nochmal gemeinsam Abendmahl feiern. Warum sage ich das alles? Ihr könnt gerne nachschauen in der zweiten Predigt des Petrus, Apostelgeschichte 3, 4. Da kommen ähnliche Elemente vor. Wenn ihr dann weiterschaut in der Apostelgeschichte 5, 14 und 12, da geht es ab 12 auch um Zeichen und Wunder, die geschehen sind. Und sie waren zusammen, hielten Gemeinschaft. Und Scharen wurden von Frauen und Männern hinzugetan. Und das System ist immer das Gleiche. Ist im Leben der Menschen sichtbar. Menschen werden neugierig. Und auf dies hin wird ihnen erzählt von Jesus, was Jesus getan hat im Leben. Und jetzt kommt ein schwieriger Teil in der Predigt. Von Jesus zu erzählen. reden und über Fußball. Du kannst mit Frauen über Kochrezepte reden oder Sonstiges. Aber die meisten Männer in den Gemeinden, die ich kennengelernt habe, wenn ich denen sage, wie geht's dir, wenn du über Jesus erzählst? Ja, das ist wichtig. Das sollte man tun. Und gesagt, hast dich über Fußball unterhalten? Jo. Warum? Warum ist das eine leicht und das andere schwierig? Weil man unter der Woche so wenig mit Jesus erlebt. Weil die meisten Menschen nichts haben, die meisten in den Gemeinden. Ja, hast recht, Tobi, völlig richtig. Aber das meiste, ehrlich, warum schrumpfen Kirchen und Gemeinden? Weil es zu viele Leute gibt, die nichts über Jesus erzählen können. Die nicht sagen können, ich habe gebetet und da ist was passiert. Das ist der Grund, warum Gemeinden schrumpfen, warum unser Bund schrumpft. Weil es so schwierig ist, mit selbstverständlich jemandem zu begegnen, von ihm zu hören und zu sagen, komm, lass uns miteinander beten. Weil das nicht passiert. In den meisten Gemeinden und Kirchen ist es so. Du gehst in eine Kirche rein, du hörst eine Predigt, die Leute gehen raus, bedanken sich vielleicht noch bei der Predigt und gehen nach Hause. Das war's. Und es ist wichtig, das Wort zu verkündigen. Es ist wichtig, die Predigt zu hören. Aber das Entscheidende ist doch, was Jesus in deinem Leben tut. Das ist der Punkt. Und der zweite schwierige Punkt ist, oft zu fragen, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? So wie das Paulus macht. Und die Leute sagen, Moment, Heiliger Geist. Übrigens, da ist von Gläubigen die Rede. Es steht ausdrücklich da. Es sind Brüder, die dort getroffen werden. Also die glauben an Jesus, sind gläubige Leute. Heiliger Geist wirkt, sonst hätten sie sich nicht bekehrt, keine Frage. Aber Dynamis, Kraft des Geistes, ist ein Stück mehr. Und ich weiß, viele Ausleger sagen, ja, ist eine Sondersituation der Kirchengeschichte gewesen. Kriegt jeder Heiliger Geist. Ich bin sicher, dass der Heilige Geist zur Verfügung steht. Aber lebe in ihm. Leb in diesem Heiligen Geist. Sei offen für ihn. Und dann fragen mich Menschen, weiß ich denn, dass ich Heiligen Geist habe und dass er wirkt? Der Heilige Geist wird jedem Menschen geschenkt, der sich völlig Jesus Christus anvertraut. Völlig. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Übrigens, da ist das Bekenntnis drin. Ja, im Römerbrief. Der wird gerettet werden. Wenn Jesus in deinem Herzen lebt und du möchtest, ich will von diesem Jesus gern jedem Menschen erzählen, dann sei sicher, dass Heiliger Geist in deinem Leben wirkt. Und dann lass es zu, dass er wirkt. Und die Sache von Jesus zu erzählen, am Anfang, das erste halbe Jahr meines Christseins, war es kein Problem. Ich habe jedem erzählt, den ich auf der Straße begegnet bin. Was passiert ist. Je länger ich Christ geworden bin, desto mehr habe ich gemerkt, das kann auch ganz schön blöd werden. Anecken, heiße Diskussionen und so weiter. Und will ich das überall sagen? Es ist gut, finde ich, dass am Anfang so viel Kraft da ist, dass du diese Grunderfahrung hast, erzähl von ihm. Später sagt Gott, und da bin ich sicher auch Jesus zu dir, hey, du bist kein Baby im Glauben mehr. Du wächst heran, du hast Entscheidungsfreiheit. Ich habe dich nicht dazu geschaffen, dass ich dir dauernd sage, was du zu tun und zu lassen hast. Das weißt du nämlich. Gottes Geist sagt dir, entscheide dich dafür, das zu tun. Wir werden uns entscheiden müssen, mit Menschen über Jesus zu reden. Aber wenn du es tust, werden Leute was wahrnehmen. Werden Leute spüren, wie du unterwegs bist. Und dann werden Leute fragen, warum tust du das? Und was machst du? Und es ist gar nicht so schwierig. Ich habe letzte Woche ein Gespräch geführt mit jemandem. Und wir sind über ganz triviale Dinge drauf gekommen zu sagen, also was tun, wenn ich keine Kraft mehr habe? Und was tun dann Leute? Und ich habe gesagt, also ich bete dann. Und er sagt, ja, okay, das ist Religion. Die Religion finde ich schon spannend. Sage ich, ja, klar, ich bete. Und dann höre ich auf Gott und vertraue ihm, dass er mich auch führt und leitet und was in meinem Leben tut. Und das tut er. Echt? Jo. Tut er. Warum sollte er nicht? Ganz ehrlich, ich habe konfrontativ gefragt. Warum sollte er nicht? Wir sagen, das ist ein lebendiger Gott. Was tut ein lebendiger Mensch? Reden, bewegen, er nimmt Einfluss, er handelt. So, wenn Gott es nicht kann, dann ist es ein toter Gott. Brauchst du einen toten Gott? Nee. Genau. Was wollen wir mit einem toten Gott? Der macht keinen Sinn. Es ist nicht einfach, ganz bestimmt, das immer wieder Menschen zu erklären. Da müssen wir auch, kann man mehr drüber sagen. Und hat dann kurz erzählt, wie ich das Reden Gottes das erste Mal gehört habe. Das nächste Mal hat sie wieder angeknüpft, die Person. War eine Offenheit da. Es geht. Gemeinde, wachsen. Wir können uns tolle Sachen ausdenken. Und die sind gut. Wir können viel für Menschen tun. Und das ist gut. Aber was wir brauchen, damit Gemeinde wächst, ist Heiliger Geist. Und Ehrlichkeit in dem, was wir Menschen sagen. Wir wollen so oft, wir brauchen Sensibilität. Wir verletzen nicht absichtlich. Aber die Ehrlichkeit zu sagen, und Jesus ist gestorben für mich, und für dich. Und er ist auferstanden, um uns ewiges Leben zu geben. Und es gibt keinen anderen Namen, in dem wir sollen gerettet werden. Ich glaube, dass Gott Wege hat zu retten. Aber wer Jesus Christus gehört hat, der hat diesen Weg. Und den Mut, den brauchen wir als Gemeinde. Und überall da, wo das zurückgelassen wird, brauchen wir uns über Schrumpfen der Gemeinde nicht wundern. Und dazu möchte ich uns Mut machen, dass wir das annehmen. Und Abendmahl ist eines der Punkte. Wir verkündigen im Abendmahl den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Das heißt, er ist gestorben und bis er kommt, er ist auferstanden. Er kommt wieder, ganz lebendig. Wir geben Zeugnis von dem, was er tut. Jesus sagt, das ist mein Brot. Das Brot ist mein Leib. Das ist mein Blut. Und jeder, der kommt, sagt, das brauche ich. Der sagt, Jesus, ich brauche dich. Darum lade ich auch Menschen ein, die vielleicht noch nie ein Abendmahl genommen haben, aber die sagen, das ist genau das, was ich brauche. Dann triff die Entscheidung und dann bist du herzlich eingeladen dazu. Und wenn es nicht dein Ding ist, dann lass es. Dann nimm kein Abendmahl. Musst du nicht. Aber komm und tu's. Und nimm diese Kraft in Anspruch und gerne auch beim Abendmahl füge ich Gebetszeiten ein, um für Menschen zu beten, um sie zu segnen, damit sie Kraft Gottes empfangen. Und nach dem Abendmahl, lass uns nochmal beten, bitte für Menschen auch aus unserer Gemeinde. Ich habe ein paar Namen aufgeschrieben, ihr kennt wahrscheinlich auch ein paar, dass wir gezielt für die Menschen beten, dass Gott heilsam an ihnen wirkt, dass wir es mit einbeziehen. Und nach dem Gottesdienst könnt ihr einen gern zum Kaffee trinken gehen. Ist immer was da, immer leckere Sachen auch danach da. Aber ich bleibe auch gerne stehen. Und zu sagen, wenn du möchtest, dass ich noch für dich bete, gerne. Oder such dir jemanden aus der Gemeinde. Ist nicht Pastorenvorrecht, in keinster Weise. Dass wir beten. Amen. Amen. So, Dieter und Bärbel, nehmen uns noch mit hinein in diese Zeit. Lasst nochmal Predigt nachwirken und euch schon mal intensiv so auf diese Zeit des Abendmahls einstimmen.